إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Ich glaube, die meisten Schwestern kennen mich schon. Ich muss mich jetzt nicht lang und breit vorstellen. Vielleicht können ganz kurz aufzeigen, die mich noch gar nicht kennen. Oh, okay. Ich dachte, ich würde euch schon ein bisschen kennen. Also ich begrüße alle Schwestern ganz herzlich. Und ich stelle mich erstmal kurz vor, bevor wir dann zum Einführungsvortrag kommen, inshallah. Also ich heiße Atia. Ich wohne hier in Bonn. Ich bin 29 Jahre alt und ich gebe jeden Sonntag, treffe ich mich mit Schwestern hier in Bonn in einer Moschee und wir machen zusammen Tafsir von Al-Quran al-Karim. Ich habe noch nicht studiert, ich bin noch dabei zu studieren. Ich habe aber das, was ich mit euch jetzt durchnehme, habe ich in einem Institut in Pakistan, ich glaube circa 5 bis 6 Jahre lang, mit Unterbrechungen, weil ich zwischendurch Kinder bekommen habe und so, mit Unterbrechungen habe ich das in einem Institut in Pakistan gelernt. Wer Näheres über das Institut erfahren möchte, da kann ich gleich die Internetadresse vielleicht rausgeben, da könnt ihr selber auch nochmal gucken, woher das eigentlich alles kommt, weil ich möchte mich eigentlich eher jetzt sehen als ein Vermittler. Ich sehe mich nicht in der Stellung, dass ich jetzt euer Lehrer bin oder euch großartig was beibringen kann, in dem Sinne, wie ein Lehrer seinen Schülern beibringt, sondern ich habe das, was ich selber dort gelernt habe, zusammengefasst, übersetze das für euch, weil ich darin einen großen Nutzen für jeden Muslim und für jeden Menschen auf dieser Welt sehe, den Koran näher kennenzulernen und so kennenzulernen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn auch gelebt hat. Dieses Institut ist inshallah Ahl Sunnah wal Jama'ah, das wird doch die meisten von euch auch interessieren. Nichtsdestotrotz, natürlich wird meistens alles belegt, was ich da sage. Ihr könnt das auch nachprüfen, ihr sollt auch kritisieren, vielleicht nicht mitten in der Unterredung, weil das bringt einen immer wieder raus, aber natürlich kann man auch mal nachfragen oder mal prüfen, ihr sollt zu Hause auch nochmal nachforschen, das ist alles euch selbst überlassen. Aber was euch hier beigebracht wird oder was euch hier gelehrt wird, ist nach dem besten Gewissen, nach Ahl Sunnah wal Jama'ah, nach dem Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran verstanden hat, nach der Art und Weise, wie die Sahaba ihn gelebt haben. Und natürlich, keiner ist perfekt, ihr werdet viele Fehler sehen, ihr werdet viele Dinge kritisieren, aber inshallah überwiegt der Nutzen dem Schaden und wir alle sollten unsere Blicke dann eher auf den Nutzen richten und den Schaden vielleicht großzügig übersehen. Und natürlich kann man darauf aufmerksam machen. Wir sind alle nicht erhaben über Kritik, das ist ein anderes Thema. Ich habe 3 Kinder, das wird die meisten vielleicht auch interessieren, die sind alle noch relativ klein, der Älteste ist in der 1. Klasse und dann geht's also runter mit dem Alter. Ich habe einen Mann, also Alhamdulillah. Und ja, wir leben in Bonn. Ich bin in Deutschland geboren. Ich komme ursprünglich aus Pakistan, falls die meisten sich auch fragen, woher kommt die eigentlich? Also ich komme ursprünglich aus Pakistan, bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe hier Abi gemacht, habe auch angefangen zu studieren, habe das Studium dann allerdings abgebrochen. In Pakistan habe ich dann diesen Kurs gemacht. Ja, und ich gebe seit ungefähr 5 Jahren mit ein paar Unterbrechungen halt diese Zusammenkunft in Bad Godesberg, wo ich auch euch alle herzlich einlade, wo das auch mehr oder weniger so, wie wir jetzt heute inshallah zusammen lernen, so von sich geht. Weniger intensiv, weil es immer ein neu zusammengewürfelter Haufen, aber nicht, also das Hauptthema ist immer Al-Quran al-Karim. Ja, möchte jemand was ganz Wichtiges außer Alter und Kinderanzahl noch was ganz Wichtiges über mich erfahren? Da kann ich das noch sagen, ansonsten möchte ich nicht lange damit uns aufhalten, weil es ist auch nicht wichtig, wer etwas sagt. Natürlich kann ich verstehen, dass man nicht einfach jedem zuhören möchte, man möchte schon wissen, wer da redet. Aber es ist nicht wichtig, wer was sagt, sondern unser Interesse sollte vor allem dem gelten, was da gesagt wird. Das heißt, euch wird vieles an meiner Person vielleicht nicht gefallen oder wahrscheinlich nicht gefallen. Also ich würde mir vielleicht selber auch nicht besonders gefallen. Ich rede zu schnell, sagen bestimmt die meisten jetzt im Kopf, ja, oder was weiß ich. Aber wenn das, was ich sage, von Nutzen ist, dann nehmt es und wenn ihr darin einen Schaden für euch seht, dann lasst es. Ja, nach diesem Prinzip verfahren wir und das so hat auch ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina geschickt wurde, hat auch dort so mit den Glaubensverweigerern geredet, dass er sagte, lasst mich reden und wenn euch das, was ich sage, gefällt, dann nehmt es und wenn euch es nicht gefällt, dann lasst es. Ja, also ein ganz einfaches Prinzip, mit dem jeder Mensch inshallah zurechtkommen kann und wo dann inshallah keine großen Konflikte entstehen müssen. So, jetzt kommt der Einführungsvortrag und der ist automatisch auch eine Benimmregelliste, wie wir uns alle, ich und ihr alle, inshallah, wir alle zusammen, diesen Tag gemeinsam im Idealfall verbringen sollten. Was ist der Idealfall? So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten es uns gelehrt haben. Das ist immer der Idealfall. Und so versuchen wir inshallah zusammen den Tag zu verbringen, versuchen uns gegenseitig inshallah das bestmöglichste Benehmen herauszuholen, was da in uns schlummert inshallah, damit wir diesen Tag in jeder Hinsicht erfolgreich hinter uns bringen. Ja, also das, was ich jetzt sage, ist eine Einführung für diesen Kurs und gleichzeitig auch eine Erziehungsmaßnahme für, wie benehme ich mich an einem solchen Tag, an einem solchen Ort, wo der Koran gemeinsam gelernt wird. Ja, und das sind wirklich sehr wichtige Sachen. Das ist eigentlich das A und O, weil ohne das, ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand irgendwo hingeschickt wird, in eine große VIP-Gala oder was weiß ich, was heute ganz in ist oder der große Trend ist, und er weiß nicht, wie man sich dort benimmt. Er weiß nicht, wie man den Tag dort nutzen kann, wie er das Bestmögliche rausholen kann. Da wird er sich anstatt Stufen zu steigen, wird er noch sich blamieren und vielleicht sogar dort rausgeschmissen werden, was uns natürlich hier nicht passiert, inshallah. Aber vor Allahs Sicht sollte jeder auch wert sein, hier wirklich sitzen zu dürfen. Und wert sein bedeutet, dass er sich auch so benimmt, wie es geziemt, sich an einem solchen Ort zu benehmen. Gut, da kommen wir zum Einführungsvortrag. Und der lautet, so ungefähr habt ihr auch im Flyer gelesen, warum und wie lernen wir den Koran? Warum und wie lernen wir den Koran? Warum? Zu der Frage kommen wir ganz einfach. Erstens, man muss wissen, warum man eine Tat tut, warum man dort und dort hingehen soll, warum man das und das kaufen soll. Warum? Damit man wirklich motiviert ist und auch bereit ist zu opfern, damit man das erreicht, was man erreichen will. Also wir wollen uns motivieren, wir wollen uns bemühen, wir wollen uns anstacheln, indem wir diese Frage beantworten, warum soll ich überhaupt den Koran lernen? Es gibt so viele Ulum. Wir können Hadithe zusammen durchlesen, ist sehr gesegnet. Wir können Sira durchnehmen, sehr gesegnet. Wir können Kitab al-Tawhid durchnehmen, sehr gesegnet. Und jeder von euch hat eine andere Priorität, was er persönlich denkt, das finde ich das wichtigste Thema. Aber warum den Koran? Und natürlich ist nicht Koran ausschließlich das Einzige, was man zusammen lernen kann, aber anhand von dem Koran selber und anhand von den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird uns klar gemacht, dass das schon eine der obersten Prioritäten für jeden Muslim sein sollte. Eine der obersten Prioritäten für jeden Muslim sein sollte, erstmal mit dem Wort Allahs sich zu befassen. Wie ihr im Flyer schon gelesen habt, ein Sahih Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Der Beste von euch, der Vorzüglichste, also wer, ich sage extra mit diesen Worten, die uns halt geläufiger sind, Beste ist schon ein bisschen mittelalterliches Wort, wir wollen schon die Nummer 1 oder Champion oder Top sein, wie auch immer. Der Beste von euch allen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Beste von euch ist der, der den Koran erstens lernt, oder wenn er nicht lernt, dann lehrt. Also entweder lernen, aufnehmen. Wenn du schon aufgenommen hast, du hast schon ein wenig oder viel aufgenommen, dann gibst du das weiter und bringst das auch anderen bei. Diese zwei Kategorien von Menschen sind die besten aller Menschen. Besser geht's nicht. Entweder du bist in der Position, Koran zu empfangen, wie wir alle jetzt zusammen. Das ist auch schon Beste. Und auch Beste ist, das, was du empfangen hast, auch weiterzugeben. Und wir alle möchten so gern in irgendeiner Kategorie des Lebens, bei Frauen meinetwegen Schönheit, ja, oder bei die weniger oberflächlichen vielleicht Klugheit, ja, irgendwo Beste sein. Ja, darum gibt es Wettbewerbe, die Industrie floriert ja von Topmodels und was weiß ich, was es da alles gibt. Warum? Weil der Mensch danach dürstet, ich will irgendwo Beste sein. Alle anderen sollen sagen, ich bin die Beste. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was lehrt er uns? Dieses Gefühl müsst ihr gar nicht verleugnen. Ihr könnt ruhig wollen, der Beste sein zu wollen. Ihr könnt das ruhig wollen, dieses Gefühl ist euch in die Wiege gelegt, ist euch in eurer menschlichen Natur einprogrammiert, nur ihr sollt es in die richtige, nützliche, fruchtbare Richtung kanalisieren. Weil wenn du die Schönste bist, wie lange willst du die Schönste sein? Vor allem, wie viel Haram hast du dafür gemacht, damit du das jedem beweisen kannst? Ja, also es wird nicht ein wahrer Nutzen sein, es wird nur ein oberflächlicher Nutzen sein in dieser Welt, die vergänglich ist, die verwerflich ist, irgendwo in irgendeiner Sache für kurzen Moment die Beste zu sein. Die beste Mathematikerin. Wen interessiert das, dass ich in der 10. die beste in Mathe die beste war? Weiß nicht übrigens, aber falls ich das gewesen wäre, dann wen würde das jetzt interessieren? Wen interessiert es, dass irgendjemand mal in den 50er Jahren Nobelpreis gewonnen hat? Ja, wir wissen den Namen noch nicht mal. Ja, das sind Sachen, die sind vergänglich. Selbst bei den Menschen, bei denen du die Beste mal warst, selbst die werden dich vergessen. Das heißt, wir sollen unsere Talente, diesen Wunsch, diesen Durst danach, der Beste sein zu wollen, nicht für etwas benutzen, für etwas verschwenden, was vergänglich ist, was es nicht wert ist, dass wir diesen Wunsch darin rein investieren. Khairukum, der Beste von euch, ist der, der den Koran lehrt oder lehrt. In einer anderen Riwayah heißt das auch, Riwayah heißt in einer anderen Überlieferung, dass der Beste von euch ist der, der den Koran lernt und lehrt. Also hier heißt es ja oder, in einer anderen Riwayah heißt es und. Also so oder so, ihr macht nichts falsch, entweder lernt ihr oder ihr bringt es weiter. In beiden Sachen seid ihr, inshallah, vor Allah, gehört ihr zu denen, die die Besten sind. Und die Besten kriegen auch die beste Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ar-Rahman sagt, Hel jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Ist denn die Belohnung für Ihsan, für das Beste, Schönste tun, anderes als das Schönste und Beste auch kriegen von Allah? Subhanallah. Aber wenn du nicht das Schönste gibst, dann kannst du nicht erwarten, dass das Schönste auch von Allah zurückkommt. Also Koran, Nummer 1, neben allen anderen Sachen, die auch wichtig sind, die auch gepflegt werden müssen, ist Koran, weil es auch vor allem für alle anderen Ulum, für alle anderen Wissenschaften innerhalb des Islam, ist ja die Hauptquelle, ist ja der Koran. Das heißt, sobald ihr irgendeine andere Wissenschaft überhaupt auch nur anreißt, werdet ihr automatisch einen Weg zum Koran finden. Und das ist die Quelle, aus der jeder Gelehrte schöpfen sollte. Ansonsten gilt er auch für uns nicht als Gelehrter. Wenn er fern vom Koran eine andere Wissenschaft aufdeckt oder entwickelt, dann gilt sie für uns als nicht komplette Wissenschaft, die nicht aus dem Koran mehr oder weniger sich bezieht und sie als Quelle benutzt. Dann sagt der Prophet s.a.w. im Koran eine Aya. Manchmal werde ich eine Aya zitieren, wo ich jetzt leider nicht weiß, wo sie genau steht. Dann müsst ihr nicht fragen, wo steht sie? Wenn ich weiß, wo sie steht, dann sage ich es sowieso. Ja? Aber wenn ich nicht sage, dann habe ich nur zwei Alternativen. Entweder ich sage es euch nicht, weil ich kein Dalil habe, oder ich sage es euch und inshallah sucht ihr selber im Koran, wo das steht. Und da habe ich diese Option gewählt, euch es lieber zu sagen, ohne dass ihr genau wisst, wo sie steht. Aber sie ist auf jeden Fall vom Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Gewiss, dieser Koran hat eine Eigenschaft, deswegen lernen wir ihn ja. Er leitet gewiss zu diesem oder zu dem, was aufrecht und richtig ist. Ja, wenn wir das Aufrechte und Richtige wollen in unserem Leben und dann natürlich auch im Jenseits, dann führt kein Weg am Koran vorbei. Denn nur er leitet dorthin. Nur er leitet zu diesem, was aufrecht und richtig ist. Ja, es kann nicht sein, dass jemand den geraden Weg will, aber nicht mit dem Koran. Dann wird er niemals den geraden Weg finden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das Kitabun in Surah Ibrahim, Vers 1 oder 2, Kitabun, ein Buch, anzelnahu, wir haben es herabgesandt, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, damit du, der Gesandte Allah s.a.w. ist angesprochen, die Menschen aus den Dunkelheiten zum Licht rausbringst. Aus den Dunkelheiten, viele, Kufr, Schirk, Ungehorsam, Depressionen, was weiß ich, raus aus diesen Dunkelheiten hin zum einen einzigen Licht, der gerade Weg, die Rechtfertigung von Allah. Wie sollst du die Menschen da rausbringen aus den Dunkelheiten? Mit diesem Buch. Das heißt also, wenn jemand die Dunkelheiten verlassen möchte oder andere aus diesen Dunkelheiten rausziehen möchte, dann muss er den Koran dafür benutzen. Ohne Koran wird es nicht gehen. Ohne die Worte von Allah wird das nicht gehen. Jetzt stellt euch mal vor, die bei mir schon öfter waren, die kennen dieses Beispiel. Stellt euch einmal vor, eure Kinder verirren sich in einem stockfinsteren dunklen Wald. Warte ich mal hier im Stadtwald, wie dunkel ist da? Sogar abends ist schon so dunkel da, man kriegt wirklich Angst. Dann hört man Geräusche und diese Rehe, da kommen einem vor wie so Monster und ist alles ganz furchtbar. Warum? Die Dunkelheit macht das. Am Tag ist noch schön, du gehst spazieren, ist alles wunderbar, grün, die Sonne scheint, alles wunderbar, solange Licht da ist. Sobald es dunkel wird, wird dieser selbe Wald, derselbe Ort, den du vorher genossen hast, wird für dich zu einem Albtraum. Warum? Weil die Dunkelheit dir erstens nicht Sicherheit gibt. Dunkelheit kannst du nicht erkennen. Ist das eine Schlange oder ist das ein Seil? Soll ich das anfassen? Nicht, dass es eine Schlange ist und sie beißt mich. In Dunkelheit kannst du den Weg nicht finden. Ja, im Licht siehst du, ah, da ist der Weg, ich muss da lang gehen. In Dunkelheit stößt du mal hier und stößt du mal da, hast du blaue Flecken überall. Warum? Du findest den Weg nicht, weil die Sicht nicht klar ist. Ja, und Dunkelheit könnt ihr alle noch für euch selber rausfinden, was für Schaden, andere Schäden noch die Dunkelheit in sich birgt und was für einen Nutzen dann, wenn es dann auf einmal hell wird, wie man dann die Helligkeit zu schätzen weiß. Wenn dann jemand eine Lampe anmachen würde, hier, tschick, hier, bitteschön, da ist der gerade Weg. So, Alhamdulillah, ich danke dir, dass du mir hier in diesem Dschungel, in dieser Dunkelheit, den geraden Weg gezeigt hast. Und genauso ist es mit dem Koran. Er kommt wie eine riesen, kennt ihr diese riesen Scheinwerfer, die bei Ausbildern, bei Konzerten aufgestellt werden, astaghfirullah? Ja, diese riesen Scheinwerfer, dann sogar der Nachthimmel wird auf einmal hell. Du siehst die Sterne nicht mehr. Ja, warum? Weil es auf einmal so hell geworden ist. Genauso ist der Koran, dass er die Dunkelheit, in der jeder von uns sich mehr oder weniger befindet, und andere noch mehr sich, also wahrscheinlich als uns befinden, weil wir schon Alhamdulillah von Allah zum Islam geleitet wurden, diese Dunkelheiten erhält, erleuchtet und zeigt den klaren Weg, dieser Koran Al-Karim. Und deswegen lernen wir ihn, damit wir selber aus den Dunkelheiten rauskommen können und damit wir fähig werden, endlich auch andere dieses Geschenk von in das Licht, in die Helligkeit zu kommen, ihnen auch schenken können. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا in Surah Al-Imran und haltet allesamt fest am Seil von Allah. Was ist das Seil von Allah? Im Hadith heißt es, das Seil von Allah ist dieses Buch, Al-Quran Al-Karim. Ja, also wenn wir an Allah festhalten wollen, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ, gewiss, diejenigen, die gläubig sind, sind am stärksten in ihrer Liebe, zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du jemanden liebst, dann willst du mit ihm sein, du willst an ihm festhalten. Wie sollen wir Allah festhalten? Wir sehen ihn doch gar nicht. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns einen Ausweg, dass wenn ihr mich liebt, dann haltet fest am Allahs Seil. Und was ist Allahs Seil? Dieses Buch, das er offenbart hat. Dieses Buch, festzuhalten und das umzusetzen, was wir darin lernen. Erstmal verstehen. Du kannst nicht etwas umsetzen, was du nicht verstanden hast. Da hapert es bei uns meistens schon. Wir haben gar nicht richtig zugehört. Was steht da eigentlich? Ja, ich glaube, das war so und so gemeint. Und los geht's. Wir praktizieren, ohne eigentlich zu wissen, was wir da eigentlich tun. Ja, ohne eine feste Basis zu haben. Ja, wir schwimmen mit jedem Strom mit. Der sagt, das ist islamisch, okay, gehst du mit. Der sagt, das ist islamisch, gehst du in die andere Richtung. Ohne eine feste Basis, ohne eine feste Struktur zu haben, das, was ist das denn eigentlich, was Allah subhanahu wa ta'ala auf seinen Gesandten offenbart hat? Was hat die Sahaba zu dem gemacht, was sie waren, nämlich Vertreter des Islam bis zur heutigen Generation und bis Yawm al-Qiyamah? Ja, Repräsentanten, was für eine Ehre, subhanallah. Was für eine Ehre, von Allah auserkoren zu sein, diese Religion auf Erden repräsentieren zu dürfen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Sahaba? Dass Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Subhanallah. Er ist mit ihnen zufrieden. Warum? Weil sie das umgesetzt haben, was er von ihnen verlangt hat. Ja, und die Sahaba, ihre Bindung zum Koran, war die erste Bindung mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die sie eingegangen sind. Und dann, nachdem diese Bindung stark war, sind sie raus in die Welt und nicht ohne eine Bindung zum Koran zu haben und zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Sahih Hadith, muttafaqun alayh, also von Bukhari und Muslim überliefert, dass لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner von euch ist gläubig. Und das ist eine Warnung für uns alle. Oh, Moment mal, ich dachte immer, ich bin gläubig, nur weil ich Maryam heiße oder weil ich, mashallah, an einem Feiertag in der Moschee bin. Alle anderen sind im Spielplatz oder sonst wo oder Rheinaue und ich bin hier und habe mich geopfert und tue so viel. Ich bin doch gläubig. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner von euch ist gläubig, und er spricht zu den Sahabern. Das ist immer noch eine Elite, eine Stufe höher als unser Fußvolk, was wir die Allgemeinheit der Menschen sind. Keiner von euch ist gläubig, bis ich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ihm lieber bin als sein Vater, als sein Kind und als die Menschen allesamt. Und die Menschen allesamt. Also die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu seinem Wesen, zu seinem Charakter. Was heißt denn jemanden lieben? Seine Person lieben. Und auch das lieben, was diese Person liebt. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich aufgeopfert hat, dafür den Islam zu verbreiten, seine oberste Liebe und Priorität galt, dem Islam zu dienen, dann stimmt was mit unserer Liebe nicht, wenn das nicht unsere oberste Priorität ist. Wo ist denn dann die Liebe? Wenn du jemanden liebst, dann liebst du auch das, was er liebt. Zum Beispiel, jetzt stellt euch vor, eine ganz frisch verlobte Schwester, die findet sogar die Wohnung, in der ihr Verlobter wohnt, findet die Masse total super. Oh, hier wohnt der, sagt sie dann. Oder hier ist er mal vorbeigegangen vor irgendwelchen paar Jahren. Warum? Weil diese Liebe, oder inshallah, wenn man sogar verheiratet ist, wird dann inshallah noch stärker, aber diese Liebe bringt sie dazu, alles, was in Verbindung mit dem Geliebten steht, auch zu bewundern und zu ehren. Ja, jetzt versteht ihr, was ich damit meine. Genauso, wenn wir Allah lieben, wenn wir den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aufrichtig lieben, die oberste Priorität in unserem Leben ist, diese Liebe zu erwerben. Ja, weil wir wissen, es gibt keinen Erfolg ohne das. Wir glauben nicht ohne das. Dann werden wir auch das lieben, was seine oberste Priorität war, und das war, den Koran unter die Menschen zu bringen. Und was war der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wenn wir ihn lieben, dann wie war denn sein Charakter? Was lieben wir denn an ihm? Sein Charakter war der Koran. Ja, das heißt, wenn du ihn liebst, automatisch liebst du Koran, weil sein Charakter war der Koran. Es ist kein Unterschied. Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein und dasselbe. Der Koran ist das geschriebene Wort von Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der umgesetzte Koran, die umgesetzten Worte von Allah, das, wie man den Koran praktiziert im Alltag. Subhanallah. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Sahih Hadith, Subhanallah, dass Ahlul Qurani Ahlullahi wa khasatuhu. Ahlul heißt die Leute, die Anhängerschaft, die Gefährten. Ich sag mal Anhängerschaft. Die Anhängerschaft des Koran, die Leute des Koran, sind wer? Sind die Leute von Allah, die Anhängerschaft von Allah. Und, wa khasatuhu, und sie sind die Besonderen, die Ausgesuchten von Allah. Also nicht irgendwelche Anhängerschaft ganz hinten, das sind die Auserwählten, die ganz besonders sind, die VIPs von Allah, kann man sagen. Das sind die besonderen Menschen, die Allah besonders nahe sind, nämlich wer? Die Ahlul Quran. Die Gefährten des Koran. Und kann man Gefährte des Koran sein, wenn man noch nicht mal weiß, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln überhaupt steht, was da Allah überhaupt offenbart hat? Wenn man Juz' Amma auswendig kann, aber nicht von einer Aya weiß, was sie eigentlich bedeutet. Oder nur das jede dritte Wort versteht. Das geht nicht. Ja, ich rede extra so hart, aber jemand muss uns die Augen aufmachen. Wir dürfen nicht in Selbstbetrug leben und sagen, nein, ist doch alles in Ordnung. Ich lese perfekt Tajweed oder ich mache doch alles super. Aber was da drin steht, Allah weiß. Ich habe mal Tafsir gemacht von Yasin und boah, das hat dann auch gereicht. Das war schon zu viel. Wie können wir das behaupten, subhanallah? Also was lässt uns so sorglos sein hinsichtlich unserer Unachtsamkeit über den Koran? Was lässt uns sorglos sein, subhanallah? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Sahih Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فأبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء überliefert, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم ich habe den Gesandten Allah sagen gehört, من سلك طريقا يبتغي فيه علما, wer auf einen Weg auszieht, um darauf Wissen zu erwerben. Wie wir jetzt alle, inshallah. Allah möge uns alle zu denen gehören lassen, die jetzt alle ihre Häuser, ihre Kinder, ihre Ehemänner, ihre Studium, Prüfung steht auf dem Kopf oder was auch immer, alle anderen Notwendigkeiten des Lebens für einen Tag hinter sich gelassen haben. Warum? Um ihr Haus zu verlassen, um dorthin zu gehen, wo Wissen erworben wird. Allah möge uns alle zu ihnen gehören lassen. Amen. Dass wer auszieht auf einen Weg und er will darauf Wissen erwerben, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah macht ihm den Weg zum Paradies einfach. Subhan, das reicht schon als Belohnung. Mehr brauchen wir gar nicht. Wenn du ausziehst von zu Hause, kommst nach Beul, um Koran zu lernen, was macht Allah dafür für dich? Er macht den Weg zum Paradies einfach. Wie wird der Weg zum Paradies in einem anderen Hadith beschrieben? In einer anderen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, dass das Paradies ist umgeben ist das Paradies von verabscheuten Dingen. Sachen, die schwer sind. Fasten, Gebet, man ist müde. Alles, was gegen deine Ego, gegen deine Triebe geht, das Paradies ist umgeben davon. Das heißt, wenn du ins Paradies willst, geht kein Weg daran vorbei, du musst an diesen verhassten Dingen vorbei. Aber Allah macht sie leicht, sagt jetzt das andere Hadith, Allah macht diese verhassten Dinge leicht für den, der auszieht, um Wissen zu erwerben. Ja, und das sehen wir auch im Alltag. Wenn du weißt, die Weisheit davon, warum man Hijab trägt, dann trägst du ihn mit Stolz. Wenn du nicht weißt, dein Vater hat immer nur gesagt, trag Hijab, trag Hijab, dann trägst du es zwar, aber du genießt es nicht wirklich. Du hast es. Wenn du nicht weißt, warum man betet, du verstehst gar nicht, was du da machen sollst, du machst nur diese Bewegungen wie alle anderen Tanten und Onkel, die dir das beigebracht haben, dann genießt du das Gebet. Es ist schwer für dich, bis dass du es sogar verabscheuen kannst. Allah möge uns bewahren. Sobald du weißt, ach, das ist der Nutzen vom Gebet, so viel Belohnung kriegt man, das ist eine große Pflichterfüllung, das bedeutet Surah Al-Fatiha, dann betest du auf einmal gerne. Das heißt, Wissen ist ein großer Schlüssel dazu, den Deen genießen zu können. Den Deen nicht mehr als pure Last oder als Zumutung empfinden zu müssen. Allah macht ihm den Weg zum Paradies dafür einfach. Dann sagt der Prophet das weiter, und gewiss, die Engel legen ihre Flügel nieder für den, der auszieht, um Wissen zu erwerben, zufrieden mit dem, was er tut. Also in diesem Moment, auf unseren Wegen hierhin, haben vielleicht, Allah möge uns allen zu ihm gehören lassen, die Engel, die wir nicht wahrnehmen können, die aber uns wahrnehmen, haben aus Respekt und aus Zufriedenheit mit dem, was wir tun, die Flügel niedergelegt, dass hier schreite über unsere Flügel. Ihr könnt euch vorstellen, wie der rote Teppich in Dunya. Dieser mickrige rote Teppich, für den Leute sich verbiegen und sich verkaufen. Das ist gar nichts. Die Engel, die reinste Schöpfung, die Allah je geschaffen hat, die nur in Ibadah leben, die haben Respekt, die sind zufrieden, wenn du aussiehst aus deinem Haus, um eine Ayah zu lernen. Vergiss mal ganz Surah Al-Mulk. Um eine Ayah, um ein Hadith. Es gab Sahaba, die sind von Basra nach Kufa, Tabi'in, nur um ein Hadith nochmal zu vergewissern. Hast du das wirklich gehört vom Gesandten? Okay, ich gehe wieder nach Hause. 3 Tagesreise, 4, 5 Monate gereist, um ein Hadith, weil sie den Wert wussten von Wissen über diese Religion. Sie legen die Flügel nieder, zufrieden mit dem, was er tut. Und gewiss, das Hadith geht weiter, und gewiss, der Gelehrte, hier steht Alim, das kann man wörtlich übersetzen als der Wissende. Wir sagen Alim für jemanden, der wirklich Gelehrter ist. Okay, aber hier ist wörtlich eher gemeint wie jemand, der etwas weiß. Wenig oder viel. Gewiss, für den Wissenden bittet um Vergebung, wer da im Himmel ist und wer auf der Erde ist. Also die Engel im Himmel, wer weiß, was noch für Schöpfung gibt. Und wer alles auf der Erde ist, bittet um Vergebung für den, der wissend ist. Und wenn wir etwas gelernt haben, dann sind wir wissend über diese Sache. Ja, wir sind alle keine Ulama oder keine Gelehrten, aber wir sind wissend über eine Sache, die wir gelernt haben. Und der Prophet Sassam sagt weiter, alle in der Erde machen, bitten um Vergebung für ihn, sogar die Fische im Wasser. Jetzt habt ihr schon mal diese Geographic World oder diese anderen Forschungssendungen gesehen, wo die das Leben im Ozean zeigen. Ja, stell dich mal so einen Fischschwarm vor, diese ganz kleinen Fische, wo man gar nicht zählen kann, wie viele Fische da sind. Das ganze Meer scheint voll zu sein, nur von diesen kleinen Fischen. Nur die wären bestimmt schon, sagen wir mal, gehen bestimmt an die Millionen auf der ganzen Welt. Mehr. Und es gibt noch Fischarten, die noch gar nicht entdeckt wurden. Jeden Tag werden neue Fischarten entdeckt. Weil es gibt Tiefen im Wasser, wo noch kein Forscher vordringen kann. Der Druck ist einfach zu groß. Der Wasser-unter-Wasser-Druck ist so groß, man kann nicht so weit vordringen. Es gibt Fischarten, die man noch gar nicht entdeckt hat. Diese unbekannte Fischart, die irgendwo in irgendeinem Ozean da vor sich hinschwimmt, macht Dua für euch, wenn ihr eine Sache von dieser Religion gelernt habt. Ist das nicht ein, also man kann sich sagen, wenn wir das alles jetzt hören würden, wer alles für uns Dua macht, vielleicht würden wir wahnsinnig werden. Alhamdulillah, Allah hat unsere Ohren nur so gemacht, dass wir gerade mal so unsere wichtigen Sachen hören können. Jetzt zum Beispiel Hunde hören ja schon einiges mehr als wir. Oder gibt es verschiedene Tierarten, die hören Sachen, die sind ganz weit, passieren die, aber die haben so Schallwellen, keine Ahnung, wie das funktioniert, Allah hat das so gemacht. Die hören sogar das. Stellt euch vor, wir würden jede Stimme hören, Malaika. Stellt euch vor, wir würden die Stimme der Malaika hören. Für einen Moment würde Allah uns nur hören lassen, guck mal, die machen alle Dua für dich, weil du heute gelernt hast. Subhanallah. Wie würden wir dann mit dem Wissen umgehen und wie würden wir dann opfern und bereit sein zu opfern, um eine Ayah, um ein Hadith über diese Religion von jemandem zu lernen. Und dieser jemand muss nicht wissender sein als ihr. Aber das hat er gelernt. Wenn er das gelernt hat, dann kann er euch das weitergeben. Wenn ihr das richtig gelernt habt, dann könnt auch ihr das weitergeben. Dann seid ihr Alim und Biha. Dann seid ihr Wissende über diese Sache. Ohne ein Alim in herkömmlichen Sinne zu sein. Sogar die Fische im Wasser und die Vorzüglichkeit des Wissenden über den Diener, über den normalen Diener, der fünfmal betet, aber der weiß nur seine Pflichten, aber mehr weiß er nicht. Die Vorzüglichkeit des Wissenden über den Diener ist so wie die Vorzüglichkeit des Mondes über die restlichen Sterne. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Mond und Sterne? Sterne leuchten auch, sehen wunderschön aus, aber sie geben nicht anderen Licht. Der Mond leuchtet, sieht super aus und er gibt auch noch anderen Licht. Ja, und das ist der Unterschied. Er nutzt auch noch anderen. Du kannst im Licht des Mondes, kannst du die Umwelt erkennen. Ein Stern, egal wie hell er leuchtet, aber er nutzt dir auf der Dunkelheit nicht. Und so ist die Vorzüglichkeit von einem Wissenden über den restlichen Abid, also restlichen Diener. Und gewiss, die Wissenden sind die Erben der Propheten. Und gewiss, die Wissenden sind die Erben der Propheten. Und die Propheten, sagt der Prophet so weiter, und die Propheten, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, sie vererben nicht Dinar und Dirham, nicht Euro und Cent, sondern sie vererben das Wissen. So wer davon nimmt, so hat er einen reichlichen Anteil davon genommen. Das Erbe der Propheten. Der Prophet sagt auch in einem Sahih Hadith, dass wenn zu euch Menschen kommen, er redet zu den Sahabern, dass wenn zu euch, Sahih Hadith, Sheikh Albani hat das Sahih gewertet, wenn zu euch Menschen kommen, die Ilm erwerben wollen, also wenn zu euch Menschen kommen nach Medina, die Wissen erwerben möchten, dann sagt zu ihnen, Marhaban bi wasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wunderschön. Marhaba kennen die meisten Araber. Marhaba heißt, mögest dir weit sein, mögest du gemütlich, mögest du aufgenommen sein, mögest willkommen. Wie wir in Deutschland sagen, willkommen, herzlich willkommen. Dann sag zu ihnen, zu diesen, die kommen, um Wissen zu erwerben, herzlich willkommen, mögest du empfangen sein, auf beste Art und Weise, zu dem Hinterlassenen, zu dem Testament des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Stellt euch vor, es gäbe irgendwo ein Haus, wo wirklich die Sachen, die der Prophet am Ende seines Lebens hinterlassen hat, wo man die nochmal sehen könnte. Da würden wir alle direkt hingehen. Die ganzen Museen, die auch fälschlicherweise irgendwelche angeblichen Sachen des Propheten, ein Haar angeblich oder was weiß ich, in Türkei gibt es ein Museum oder in Pakistan auch, wo angeblich ein Splitter aus dem Holz vom Schild des gesamten Allahs, was angeblich irgendwo da stecken soll. Und die Leute kommen in Scharen, nur um diese Splitter von draußen aus dieser Glasvitrine nur sehen zu können. Warum? Weil die Liebe zum gesamten Sassalam ist da, die fragen gar nicht, ist das wirklich so oder nicht. Interessiert dann gar nicht. Aber hier sagt der Prophet, was wollt ihr diesen materiellen Sachen? Nicht, das ist nicht so wichtig. Ist auch gut, wenn man jemanden liebt, dann liebt man das auch. Aber das wahre Erbe des Propheten, das, was er wirklich hinterlassen hat, seine Wasiyah, sein Testament, ist dieses Wissen über diese Religion. Al-Quran und die Sunnah. Und darum kümmern wir uns heute, inshallah, um das Erbe des Propheten, wir versuchen, dieses Wissen zu erwerben. Der Prophet, sagte auch in einem anderen Hadith, wer auszieht, um Wissen zu erwerben, so ist er auf Allahs Weg, bis dass er zurückkehrt. Das nochmal als Motivation für die Schwestern, die auch vielleicht ein bisschen weiter wegkommen, dass bis ihr in eure Haustür wieder einkehrt, bis man zurückkehrt und die Tür zugeht, wenn ihr wieder zu Hause seid, bis dahin seid ihr auf Allahs Weg. Und wie nennt man eigentlich jemanden, obwohl natürlich die Stufen je nach Opfer und Bemühungen verschieden sind und Allah weiß am besten, aber wie nennt man jemanden, der auf Allahs Weg sterben sollte? Das ist Shahid, subhanallah. Ja, und natürlich, jemand, der jetzt auf dem Schlachtfeld stirbt, ist eine andere Stufe als jemand, der auf einem Busfahrt stirbt, aber beide sind aus Allahs Sicht Fisabilillah. Ja, du bist auf Allahs Weg unterwegs. Das heißt, alles, was du tust, kriegst du Belohnung dafür. Auf Allahs Weg sein bedeutet, das alles ist Belohnung. Du trinkst Wasser hier, um dich zu erfrischen, um weiterzulernen. Du streckst dich, um deinen Körper fit zu machen, damit du hier lernen kannst. Dein Strecken ist Belohnung. Alles ist hier Belohnung. Du schleifst der Schwester ein Stift, das hier kommt, du sollst auch mitschreiben, Belohnung. Du gehst raus und machst Wudu, damit du hier wieder beten kannst, Belohnung. Du machst Platz für eine Schwester, weil du siehst, es ist zu eng für die, die muss ihre Sachen ausbreiten, Belohnung. Du machst die Füße zusammen, damit eine andere Schwester nicht belästigt ist, Belohnung. Subhanallah. Also hier ist kein Verlust, außer ein Benehmen wird an Tag gelegt, was gegen die Sunnah widersprechen würde. Das wäre wahrlich ein Verlust. Aber ansonsten ist hier alles reiner Profit. Also wie im Koran auch steht, فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوت. Wahrlich jene, die Allahs Koran studieren und das Gebet verrichten, die erhoffen auf einen Handel, in dem es keinen Verlust gibt. Non-loss profit, sagt man in der Wirtschaft, keine Ahnung. Ja, das ein Business, wo du nur investierst und kriegst 100% Nutzen davon. Gibt in dieser Dunya, glaube ich, gar nicht. Subhanallah. In dieser Dunya ist nichts ohne Risiko. Aber dieser Handel, den Allah vorschlägt, ist absolut risikofrei. Weil der Vertragspartner ist Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Unser Vertragspartner ist Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem anderen Hadith, es ist ein langes Hadith, ich lese euch nur einen Teil davon vor. Wer auszieht auf einen Weg, darin will er Wissen erwerben. Allah macht ihn dafür den Weg zum Jannah einfach. Und nicht kommt ein Leute, die zusammenkommen, in einem Haus, von den Häusern von Allah, also in einer Moschee, aber wie gelehrt sagen auch andere Häuser gelten dafür, wo sie das Buch von Allah zitieren, also lesen gemeinsam, und es gemeinsam studieren. Also genau das, was wir versuchen heute zu machen, inshallah. Dann, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sie kommen zusammen, lernen das Buch von Allah, gemeinsam studieren sie es. Und was passiert dann? Auf sie kommt die Ruhe herab. As-Sakina. Eine besondere Spezialruhe und Beruhigung, die von Allah direkt auf uns herabgesandt wird. Ja, also uns ruhig macht. Die Sorgen mal kurz beiseite schiebt. Die sind nicht ganz weg, wir sind Menschen, aber die ein bisschen beiseite schiebt. Uns eine gewisse Ruhe von Allah, eine besondere Zuwendung von Allah wird uns zuteil. Und was passiert noch? Und die Rahma, die Allbarmherzigkeit, umgibt sie, bedeckt sie. Wie so ein Mantel, den man auf ein kleines Kind legt, damit er schön warm ist, oder eine Decke, die man ihn einkuschelt. Das hier hast du, damit du schön warm hast. Genauso kommt auf uns die Barmherzigkeit von Allah herab, wenn wir das tun, was hier im Hadith beschrieben ist. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und die Malaika umzingeln, also umzingeln ist negativ, umkreisen sie. Um uns herum sind die Malaika. Um uns herum sind die Malaika, sie umgeben uns. Warum? Weil sie zufrieden sind, anerkennen, was wir hier tun. Es wird anerkannt, direkt von Allahs besonderen Dienern, die ihm nie ungehorsam sind, die aus Licht erschaffen sind, wird anerkannt, dass hier Menschen zusammenkommen, um das Buch von Allah gemeinsam zu studieren. Und Allah erwähnt sie bei denen, die bei ihm sind. Und Allah weiß mit einzelnen Namen, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was weiß ich, Khadija, Maryam, Ibro, 1000 Namen, dass unser Name, ja, Ibro, die Tochter von was weiß ich wer, wird erwähnt, die ist gerade in einer gesegneten Sitzung. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah erwähnt diese Namen bei denen, die bei ihm sind, bei den Engeln, bei den Träger des Arsch, bei den Träger des Throns, bei denen, die immer Ibadah machen, welche Engel auch immer, Allah weiß allein über diese verborgenen Dinge im genauen Bescheid, bei denen werden unsere Namen mit Allahs Erlaubnis erwähnt, und zwar erwähnt mit Zufriedenheit. Subhanallah. Ja, um uns nochmal klar zu machen, wie gesegnet so eine Zusammenkunft ist, das ist nicht etwas Normales, es ist schon eine große Auszeichnung, dass Allah einem von uns erlaubt, an so einer Sitzung teilzunehmen. Es ist eine Auszeichnung von Allah, ein Geschenk. Ein Geschenk von Allah, an so einer Sitzung teilzunehmen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wen seine Taten verlangsamen, so wird ihm nicht seine Herkunft beschleunigen. Das ist das Ende des Hadithes. Darauf will ich jetzt nicht länger eingehen, das würde zu viel Zeit nehmen. Das war eine Überlieferung von Sahih Muslim. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, das Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiram al-barara. Und da kommen wir jetzt auch direkt, was oder wie benehmen wir uns denn? Was sollten wir anstreben, wie wir uns hier geben und verhalten, wenn wir gemeinsam den Koran studieren? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Mahiru bil-Qur'ani ist, derjenige, der gut sachkundig, er ist, wie sagt man, er weiß viel über den Koran, kann gut lesen, weiß viel darüber Bescheid, Al-Mahiru bil-Qur'ani, der das gut kann, der wird mit den As-Safara al-Kiram al-Barara sein. Der wird mit den Schreibern sein, die Engel sind damit gemeint, die Worte von Allah schreiben, die wie sind, Al-Kiram, sie sind geehrt, nobel, würdevoll. Sie werden mit wem sein? Wir werden sein, mit wem, obwohl wir nicht so sind? Mit denen, die den Koran schreiben, die Engel, die mit dem Koran zu tun haben, ihn pflegen, schreiben, aufheben, wie auch immer. Die wie sind, Al-Kiram, was für Eigenschaften haben die Engel, die mit dem Koran zu tun haben? Welche Eigenschaften haben die Engel, die mit dem Koran zu tun haben? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie, sie sind Al-Kiram, geehrt, würdevoll, nobel. Geehrt, nobel, würdevoll. Was für uns bedeutet, dass auch wir versuchen, solch ein Verhalten, solche Eigenschaften uns anzueignen, wenn wir mit dem Koran zu tun haben. Geehrtes, nobles, würdevolles Verhalten. Was heißt das? Hier in einer solchen Sitzung wird nicht gekichert. Es werden keine Geheimnisse ausgetauscht. Ihr werdet nicht reden, während vorne etwas unterrichtet wird. Es wird nicht Sachen, wie sagt man, erzählt, zum Beispiel als Kommentar, die nicht dieser Sitzung geziemen. Zum Beispiel jemand fängt an zu erzählen, ja, in einer Fernsehserie habe ich das und das gesehen und dann hat der Junge das gesagt und das Mädchen hat das und 3 Stunden erzählt, was da in dieser Serie irgendwas passiert ist, weil sie denkt, das ist ein passendes Kommentar zu dieser Aya. Das passt nicht. Ja, also selbst die Kommentare müssen dann so sein, dass sie dem geziemen, was wir hier zusammen lernen. Würdevoll, geehrt und nobel. Das sind die Eigenschaften. So benehmen wir uns, so denken wir und das geben wir auch, wenn wir einen Kommentar geben sollten, so geben wir das auch weiter. Dann, Al-Barara, sie sind voller Frömmigkeit. Ja, unser Verhalten sollte fromm sein. Die Engel sind so, die mit dem Koran zu tun haben. Auch wir nehmen uns vor, wir sind geehrt, würdevoll und fromm. Alles, was wir hier heute tun, wie wir uns benehmen, während wir mit dem Koran zu tun haben, ist so, wie sich ein frommer Muslim zu benehmen hat. Wir nehmen keinen anderen den Platz weg. Wir nehmen nicht einfach ein Stift, weil er da liegt. Das ist Amana, das gehört jemand anders. Wir stören nicht jemand. Du nimmst nicht einen Platz für eine Schwester, die kurz aufgestanden ist. Diesen Platz darfst du nicht nehmen, außer du hast natürlich nicht gewusst, dass dort jemand sitzt. Du machst keinen den Platz eng. Du verbreitest nicht deine Sachen so breit, dass im Umkreis von 2 Metern keiner da sitzen kann. Deine Kleidung, okay, das ist jetzt zu spät dafür, aber deine Kleidung und dein Äußeres sollte nicht so sein, dass andere davon belästigt werden. Der Prophet sagte, wer Zwiebel, rohe Zwiebel gegessen hat, soll nicht in die Moschee kommen. Ja, für uns gilt, duschen bitte, bevor man irgendwo hingeht oder gewisse Mittel, Hilfsmittel benutzen, damit man nicht unangenehm auffällt. Das gehört alles zu unserer Religion. Jetzt, vor Salat al-Jumma sollen die Menschen duschen, wenn sie können, um dann zum Salat al-Jumma zu kommen. Ja, manche Ulama sagen sogar, das ist fast die Pflicht. Manche Ulama haben das so hoch erhoben, warum denn jetzt eine Reihe nur von solchen Männern ist, die unangenehm auffallen durch ihre, okay, die meisten Leute wollen das gar nicht hören, unangenehm auffallen, dann ist das schon störend für die gesamte. Wie kannst du an Allah denken und an Frömmigkeit und beten und dich konzentrieren auf Akhira, wenn der Geruch dir fast den Atem raubt? Ja, das sind Kleinigkeiten, die beachten wir nicht. Keiner von uns wird ein Papierfitzelchen oder ein Stiftdeckelchen oder irgendeine Kleinigkeit einfach in der Moschee liegen lassen. Keiner von uns wird irgendetwas, was wie Müll ist, auch wenn es vielleicht sauber aussieht, in der Moschee liegen lassen. Jeder verlässt seinen Platz so, wie er ihn vorgefunden hat. Und im Gegenteil, wenn er Schmutz sieht, hebt er ihn auf und sagt, Friedrich hat die andere Schwester hat vergessen. Keiner wird in der Moschee Unreinheiten, Müll, Abfall verbreiten. Das gehört zur Ehrung und Respekt vor solch einer Sitzung. Ja, wenn wir es in der Moschee nicht schaffen, dann wie kann einer von uns das zu Hause schaffen? Das kann ich sowieso nicht. Aber wir haben die Prioritäten umgedreht. Zu Hause sind wir sehr sauber und jeder Staubkorn fällt uns auf. Aber in der Moschee denkt man, man muss diese Regel nicht beachten. Das werden wir alles beachten. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter in diesem Hadith, dass der Kundige mit dem Koran ist mit den Safara al-Kiram al-Barara, mit diesen geehrten, frommen Engeln. Und derjenige, der den Koran liest und dabei stockt, yatata'ata heißt stottern, also es fällt ihm schwer, er verhaspelt sich immer wieder. Warum? Weil er den Koran noch nicht so gut lesen kann. Für ihn ist zweifache Belohnung. Subhanallah. Ja, das ist beides gut. Mit dem Safara al-Kiram al-Barara ist auch nicht schlecht, aber zweifache Belohnung ist auch nicht schlecht. Also so oder so, ihr könnt in dieser Hinsicht keine Verlierer sein. Für die Schwestern, die vielleicht noch nicht mal Arabisch lesen können, für die Schwestern, die vielleicht, gleich mache ich Übersetzung, die kommen gar nicht so schnell mit, für die ist das total neu, die haben noch nie dieses System kennengelernt. Keine Angst, keine Panik, es ist alles Belohnung. Man kann alles nachholen. Ja, man kann alles irgendwo nochmal abschreiben, man kann nachher nochmal nachfragen. Was wir nicht tun werden ist, wenn wir ein Wort verpasst haben, wenn etwas zu schnell war, dass wir unseren Nachbar fragen. Ja, weil dann fragt ihr den Nachbarn, ihr beide seid für den Moment abgelenkt und habt dann das nächste verpasst, was gerade gesagt wurde. Einfach leer lassen, weiterschreiben, kann man später nachholen. Kein Problem. Ja, besonders die Ayat werde ich immer wieder wiederholen und es wird genug Möglichkeit sein, das nochmal einzufüllen. Ja, wir werden nicht den Nachbar stören, wir werden kein Lahu machen. Lahu ist alles, was unnützes Gerede ist. Ja, bei Salatul Jumma sagt man sogar, wenn du jemanden sagst, sei still, hast du auch schon Lahu gemacht. Also um jemanden zur Stille zu bewegen, sagst du, sei still, das war auch schon zu viel. Ja, und Salatul Jumma und eine Majlisul Ilm ist inshallah genauso ehrwürdig wie Salatul Jumma und genauso Respekt erfordert das von uns. Wir werden versuchen, soweit es geht, nichts zu machen, nichts zu sagen, was die Ehrwürdigkeit, die Frömmigkeit solch einer Sitzung irgendwie beeinträchtigen kann. Soweit es geht. Das ist auch wichtig, wir werden all diese Regeln von uns selber verlangen und wir werden nicht auf andere gucken, was sie falsch machen. Jeder guckt auf sich selber und ich sage, Schwester, Müll, Schwester, das, Schwester, dies. Nein, jeder achtet auf sich selber, jeder ist hasset mit sich selber, jeder rechnet mit sich selber ab und ich bin dafür da, inshallah, auch die anderen Schwestern, die verantwortlich sind, um für Ruhe zu sorgen. Ja, wenn jetzt jeder von euch anfängt zu sagen, dann haben wir hier bald einen Vogelgezwitscher von Schiss und keine Ahnung und man hört gar nichts mehr. Ja, jeder macht seine Arbeit, wenn ihr ruhig seid, dann habt ihr genug getan. Wenn ihr konzentriert mitarbeitet, dann habt ihr genug getan. Nach welchem Plan verläuft dieser Kurs, den ich selber auch gelernt habe, mit dem ich mehr oder weniger sonntags auch verfahre? Weniger muss ich zugeben, weil sonntags es einfach nicht möglich ist, weil wir immer verschiedene Schwestern sind. Der Plan, nach dem wir verfahren, kommt selbst aus dem Koran und ist der Plan, nach dem der Prophet sallam auch, wir machen es ein wenig anders, auch so verfahren ist. Und zwar kommt es in Surat Ali Imran, eine Ayah, Surah Al-Imran, Vers 164. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Gewiss, Allah hat den Gläubigen eine große Gunst erwiesen. Ein großes Geschenk, eine große Ehre, eine große Gabe, eine große Gnade. Riesengeschenk. Geschenk ist zu billig. Gnade. Man ist jemand, etwas ganz Gewaltiges schenken. Allah hat gewissen Gläubigen eine große Gunst erwiesen, nämlich إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, als er in ihnen einen Gesandten sandte, einen Gesandten schickte, wörtlich einen Gesandten erweckte. Der Gesandte Allah, erste Gunst, dass wir einen Gesandten haben. Für uns, dass wir seine Sunna unter uns haben. Dass wir seine Sunna erlernen können, dass wir sie umsetzen können. Punkt Nummer 1. Was macht dieser Prophet? Was war die Aufgabe, die Arbeitsweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wie wurden diese Araber, die aus der Jahiliyyah kamen, die ihre Töchter lebendig begraben haben, wie wurden die zu Sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi? Wie ist dieser Wandel von nix zu so einem Titel? Wie wurde dieser Wandel umzogen? Allah sagt in dieser Ayah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist eine Gunst, er hat unter ihnen einen Gesandten erweckt. Was tut er? Yatlu alaihim ayatihi. Erste Sache, er verliest für sie seine Verse. Tilawatul Qur'an al-Karim. Und das werden wir hier auch machen. Ich habe versucht, eine CD zu besorgen, damit ihr direkt von einem richtigen Lehrer hört und dann mitliest. Aber das war leider meine Schuld ein bisschen auch nicht möglich. Ich werde inshallah lesen und die, die sehr kundig von euch in Tajweed sind, die werden bestimmt Fehler sehen. Aber die, die normal sind, inshallah, man kann voneinander lernen. Ich werde vorlesen, so wird das vorgehen, und zwar nach Tafsir, weil dann die Konzentration nicht mehr so nötig ist. Und ihr werdet so genau wie möglich zuhören, versuchen, das so nachzulesen. Die noch nicht so gut und flüssig Koran lesen können, setzen sich neben eine Schwester, die ihnen mit dem Finger zeigt, wo wir gerade sind. Und die versuchen einfach mitzukommen. Ein Wort, zwei Worte, kein Wort, rede inshallah, dann hat sie nur gehört und nur mitgelesen. Und die, die schon gut lesen können, die werden genau mit dem Finger verfolgen und versuchen genau nachzuahmen, wie es vorgelesen wird. Yatlu alaihim ayati, die Tilawat al-Quran, ist einer der Punkte, wie man von Dalala zu Hidayah kommt. Zweiter Punkt, wa yuzakkihim, und er reinigte sie. Und er reinigte sie, die Sahaba. Das heißt, das, was wir hier heute lernen, was wir zusammen uns aneignen, muss die Konsequenz haben, ansonsten fehlt etwas. Es muss für uns die Konsequenz haben, dass wir danach gereinigter, sauberer, und zwar nicht körperlich, sondern herzlich, seelisch, charakterlich aus diesem Raum wieder rausgehen. Dafür werden wir was machen? Wir werden einige Punkte aus dem Koran, die wir zusammen lernen, rausnehmen. Und das ist nicht willkürlich, die habe ich selber, unsere Lehrerin hat diese Punkte als Hauptpunkt genommen. Man kann jeden Punkt näher eingehen. Die werden sagen, warum hast du nicht die andere Eier genommen, die war auch interessant. Das wurde jetzt so gewählt, inshallah ist darin Nutzen drin. Der Koran ist tief wie ein Ozean, man kann immer noch andere Punkte genauer eingehen. Wir werden das so tun, einige Punkte aus diesen Ayat rausnehmen und ein wenig genauer darauf eingehen. Gemeinsam darüber nachdenken, was heißt das noch? Und versuchen uns im Koran zu spiegeln. Warum? Warum spiegelt man sich? Warum guckt ihr morgens, bevor ihr rausgeht, nochmal in den Spiegel? Um zu bewundern, wie schön ihr seid. Nein, das ist falscher Punkt. Das macht ein eitler Mensch. Muslime sind nicht eitel. Warum guckt ein nicht eitler Mensch in den Spiegel? Ich sag's euch, um eventuelle Makel und Fehler zu erkennen und wenn er sie erkannt hat, sie zu beseitigen. Und so werden wir uns im Koran spiegeln. Wir werden nicht nur lesen, Mashallah, so viel Informationen, habe richtig viel gelernt und raus. Sondern ich habe gelernt, ich spiegel mich darin, was ist in mir so, wie es da nicht steht. Und weg damit. Den Entschluss fassen, dass das nicht mehr sein soll. Wa yuzakkihim. Ja, Tazkiyatun Nufus, die Reinigung unserer Seelen, ist ein Hauptpunkt von diesem Programm, der von uns zusammen hier durchgeführt wird. Und nächster Punkt, wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, und er lehrte sie, Al-Kitab, Koran, was wir hier machen, und Hikma, wie die Gelehrten sagen, die Weisheit, nämlich die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, und wie ihr merkt schon, ich sage immer wieder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das so gemacht, und das ist Ta'lim, die Lehre von Koran und Sunna. Ja, also all diese Punkte haben wir hier, inshallah, in unserem Kurs, mehr oder weniger, inshallah, inklusive. Und was sagt Allah am Ende dieser Ayah? وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ und wahrlich davor, vor diesem Programm, diesem Änderungsprogramm, waren sie in einem offenkundigen Irrtum. Das heißt, der Ausweg aus diesem Labyrinth von offenkundigem Irrtum ist dann wie durch diese vier Punkte Programm. Tilawat al-Quran, Tazkiyat al-Nufus, Tilawat al-Quran, Rezitieren von Koran, Reinigen unserer selbst und das Lehren von Koran und das Lehren von der Sunna. Ja, und so werden wir hier auch vorgehen, punktmäßig. Erst werden wir immer das Übersetzen machen. Wir verteilen gleich die Kopien. Inshallah können wir jetzt schon damit anfangen, bevor die Pause ist.